NDR Info. Echo des Tages.
Saarlinke wählen Lafontaine zum Spitzenkandidaten. Drogeriekette überwacht illegal Mitarbeiter. US-Journalistin im Iran verurteilt. Das und mehr sind die Themen heute im Echo des Tages. Ich begrüße Sie am Mikrofon. Mein Name ist Rüdiger Mark. Das Programm der SPD für die kommende Bundestagswahl steht seit gestern und wurde heute von der SPD-Spitze formal beschlossen. Jetzt muss morgen nur noch die Basis ran.
Ein guter Tag, meint Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier.
Ein gutes Wahlprogramm, das wir heute vorgelegt haben. Ein Wahlprogramm, das Kante zeigt, das Politik zeigt, Politik, die sich nicht versteckt, Politik, die Orientierung gibt, die Richtung gibt, alles das, was wir brauchen in diesem Jahr, das ein besonderes Jahr ist.
Ein schwieriges Jahr, meint Steinmeier, aber Krisenmanagement könnten die Sozialdemokraten. Nun gehe es darum, aus der Krise gestärkt hervorzugehen.
Dass wir jetzt die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir wieder vorn mit dran sind, wenn es im nächsten Aufschwung wieder weitergeht.
Die SPD will unter anderem die Spitzensteuer erhöhen und dieses Geld in die Bildung stecken. Bildung müsse kostenfrei sein, von der Kita bis zur Uni, so Steinmeier. Außerdem will man eine Börsenumsatzsteuer, möglichst in ganz Europa. Und man will den Eingangssteuersatz senken und so geringe und mittlere Einkommen entlasten. Wer auf eine Lohnsteuererklärung verzichtet, soll einen Bonus von 300 Euro bekommen. Damit der Staat handlungsfähig bleibe, seien große Steuersenkungen nicht drin, so Steinmeier.
In der gegenwärtigen Situation, in der Krise, in der Staatseinnahmen tendenziell eher sinken werden, in denen soziale Sicherungssysteme unter Druck geraten werden, ist es nicht verantwortlich, jetzt riesenhafte Steuersenkungsversprechungen zu machen.
Hingegen müssten diejenigen, denen es besser gehe, solidarisch beteiligt werden. Eine Steuer auf Vermögen, wie sie einzelne SPD-Linke gefordert hatten, steht explizit nicht im Wahlprogramm. Der Sprecher der SPD-Linken, Björn Böning, ist dennoch damit zufrieden.
Letztlich ist egal, welches Instrument dazu führt, dass wir eine gerechte Lastenverteilung bekommen. Entscheidend ist, dass es passiert und nicht die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer alleine alles zahlen.
CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla erklärte anschließend, die SPD sei eindeutig nach links gerückt. Sie wolle die Gesellschaft spalten und bringe die Menschen gegeneinander auf.
Für die einen sollen die Steuern erhöht werden, andere sollen nicht mehr steuerpflichtig sein. Und die Mitte der Gesellschaft, also die Menschen, die täglich für sich und ihre Familien sorgen, gehen leer aus.
Keinen Glauben schenkte Pofalla dem SPD-Versprechen, nach der Bundestagswahl nicht mit der Linkspartei zu koalieren.
Der Linksruck der SPD ist beschlossene Sache. Das jetzt vorgelegte Wahlprogramm der SPD ist die Plattform für eine Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün im Bund.
FDP-Chef Guido Westerwelle hatte nach Bekanntwerden der SPD-Steuerpläne einer Ampelkoalition eine Absage erteilt. SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier zeigte sich darüber eher belustigt.
Ja, ich kann ja verstehen, dass die FDP bei den steuerpolitischen Vorschlägen, die wir gemacht haben, etwas nervös werden.
Schließlich entlaste man die Mittelschicht und bekämpfe die Bürokratie. Morgen will die SPD auf einem Parteikonvent das Wahlprogramm ihren Mitgliedern vorstellen. Parteichef Franz Müntefering ist schon jetzt in Feierlaune.
Wir sind gut drauf, gleich fahren wir zu Gerd Schröder, der ist auch gut drauf, dann sind wir alle gut drauf und dann geht's gut weiter.
Alle kann sein, aber unsere Kollegin Lioba Werlmann, die ist wahrscheinlich nicht ganz so gut drauf. Denn wie wir alle ist sie auch nicht eingeladen. Bei Ex-Kanzler Gerhard Schröder nämlich, da fährt die SPD-Spitze nachher hin. Der feiert heute Abend ganz groß seinen 65. Geburtstag. Mit Müntefering aber ohne uns und vermutlich auch ohne Oskar Lafontaine. Da sind wir nämlich beim zweiten Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Bescheidenheit und Zurückhaltung, das sind Eigenschaften, die man nicht sofort mit Oskar Lafontaine in Verbindung bringt. Heute hat der saarländische Landesverband der Linken Lafontaine zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen aufgestellt. Im Saarland könnte die Linke zum ersten Mal in Westdeutschland in eine Landesregierung und mit etwas Glück Lafontaine sogar Ministerpräsident werden. Denn Umfragen sehen die Linke gleich auf mit der SPD. Trotzdem gab sich Oskar Lafontaine heute auf dem Parteitag für seine Verhältnisse ziemlich zurückhaltend. Christian Otterbach hat sich den Parteitag angeschaut.
Die Wahlen stehen vor der Tür. Der Wahlkampf, Genossinnen und Genossen, ist hiermit eröffnet.
Der Landesvorsitzende der Saarlinken, Rolf Linzler, gab damit das Startsignal für Oskar Lafontaine. Er will die Linkspartei im Saarland zur ersten Regierungspartei im Westen Deutschlands machen, zusammen mit der Saar-SPD.
Wir wollen diese Zusammenarbeit und wir werden diese Zusammenarbeit auch dann suchen, wenn wir nicht stärker werden als die SPD.
Wir sind ja keine Spinner, die von vornherein sagen, es ist sicher, dass wir stärker werden als die SPD. Aber diese Möglichkeit ist gegeben. Und dann gilt der Satz, und das muss die Sozialdemokratie in der Saar sich hinter die Ohren schreiben, wer stärker ist, stellt den Ministerpräsidenten. Das ist die Regel in allen deutschen Parlamenten.
Nach 10 Jahren will er dieses Amt wieder übernehmen, bekräftigt Lafontaine.
Ich will hier Ministerpräsident an der Saar werden, um die wirtschaftliche und soziale Stagnation dieses Landes zu überwinden. Seit 10 Jahren keine Investition in die Infrastruktur. Seit 10 Jahren keine neue Ansiedlung beträchtlichen Ausmaßes. Seit 10 Jahren ein gewaltiger Niedriglohnsektor. Das ist alles nicht mehr machbar.
Machbar dagegen? Rot-Rot im Saarland, meint zumindest das linke Parteivolk in Saarbrücken.
Wenn wir eine Koalition eingehen, dann kann es nur die SPD sein, weil da die Schnittmengen am ähnlichsten sind.
Also der Wunschgedanke wäre natürlich der, dass Rot allein regierend an der Saar wäre, aber das ist ja, das schaffen wir sie wahrscheinlich nicht.
Ja, ich hoffe, so wie wir aufgestellt sind, dass wir ein gutes Wort diesmal mitreden bei der Landtagswahl und bei der Bundestagswahl.
Nach dem Angebot an die Landes-SPD ätzende Kritik für die Bundespartei. Lafontaine, der auch als saarländischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl antritt, spricht den Sozialdemokraten jede Glaubwürdigkeit ab. Vor allem dem Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier und SPD-Chef Franz Müntefering.
Die Leute wissen, wer Hartz IV Frank ist und sie wissen, wer Rente Kürzefering ist. Sie wissen also, dass mit Steinmeier und Müntefering die Leute an der Spitze der SPD stehen, die für alle sozialpolitischen Ferkeleien die Verantwortung tragen. Für Hartz IV, für die Agenda 2010, für die Rentenkürzung, für die Zuzahlungen bei Medikamenten, für das Geld in der Praxis und so weiter und so weiter. Wer vor der Wahl dann soziale Versprechungen macht, der ist völlig unglaubwürdig nach dem, was in der Vergangenheit geboten hat.
Die in der SPD diskutierte Reichensteuer, die rund 2,3 Milliarden Euro bringen soll, für Lafontaine ein Witz.
Ihr müsst nur vergessen, dass sie über die Mehrwertsteuer den Leuten jedes Jahr 25 Milliarden wegnimmt. Was ist denn das für eine Ausgewogenheit? Das ist doch nur weiße Salbe. Wer sich nicht traut, den Reichen das Geld wegzunehmen, der sollte sich nicht mehr Sozialdemokratische Partei Deutschlands nennen.
Die rhetorische Retourkutsche für die Absage der SPD an eine Zusammenarbeit mit den Linken auf Bundesebene. Wer mit der FDP soziale Gerechtigkeit durchsetzen wolle, so Lafontaine, der mache sich unglaubwürdig. Mit der Saar-SPD wollen die Linken offenbar gerne zusammenarbeiten, mit der Bundes-SPD aber nicht.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Motivierte Mitarbeiter, das sind Mitarbeiter, die gern zur Arbeit kommen, die gelobt werden für gute Arbeit, die in Entscheidungen mit einbezogen werden, die ihren Chefs vertrauen und von ihren Chefs Vertrauen bekommen. Klingt gut, ist wahrscheinlich auch gut, die Realität aber sieht in vielen Firmen anders aus. Da betrachten Chefs ihre Mitarbeiter entweder als Kostenfaktor oder als böse Kinder, die ständig kontrolliert werden müssen, damit sie nichts anstellen. Bei der Drogeriekette Müller scheint so ein Verständnis vorzuherrschen. Die Kette ist vor allem in Süddeutschland aktiv und hat immerhin mehr als 20.000 Mitarbeiter, aber natürlich keinen Betriebsrat. Und weil Müller-Chefs ihren Mitarbeitern scheinbar grundsätzlich misstrauen, überwacht der Konzern die Krankheitsdaten seiner Angestellten illegalerweise. Katharina Götz über die systematische Aushorchung von Müller-Mitarbeitern.
Müller-Mitarbeiter aus Baden-Württemberg und Bayern sind nach einer Krankheit zum Vorgesetzten gebeten worden. Zu einem gemeinsamen Gespräch über ihre Erkrankung. Das berichtet Rainer Dacke, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Ulm.
Ich weiß von den Mitarbeitern, dass, wenn sie länger krank waren, mit ihnen Krankenrückkehrgespräche geführt wurden im Sinne von, was hast du gehabt? Wird diese Krankheit in Zukunft öfter auftreten? Hast du das schon mal gehabt? Was ist noch zu befürchten? Sind Folgeerkrankungen zu befürchten? Das sind so die wichtigsten Fragen, die da gestellt wurden.
Solche Daten darf ein Arbeitgeber nicht sammeln, sagt der Verdi-Sekretär. Die Art der Erkrankung spiele nur dann eine Rolle, so Dacke, wenn sie durch die Arbeit verursacht sei.
Der Arbeitgeber hat natürlich ein berechtigtes Interesse auf der einen Seite, zu erfahren, dass sein Mitarbeiter krank ist. Und er hat auch das Recht zu erfahren, wie lange sein Mitarbeiter voraussichtlich krank sein wird. Aber alles Weitere geht den Arbeitgeber nichts an.
Dass Müller umfangreich Daten über Mitarbeiter sammelt, das bestätigt ein Beschäftigter des Firmenlagers in Neu-Ulm. Und er vermutet auch, dass ein bestimmter Grund dahinter steckt.
Die kontrollieren uns natürlich, aber letztendlich ist es eine Vorbereitung für die kommende Kündigung. Also die hat immer eine Akte, da wo drin steht, der hat so viele Fehler gemacht, der hat dann gefehlt und so weiter und so fort. Also jeder Mitarbeiter hat hier eine Akte, ich nicht, anders wie beim Lidl.
Etwa 40 Mitarbeiter des Lagers haben am vergangenen Mittwoch einen Betriebsrat gewählt. Nahezu einzigartig in dem Konzern mit 22.000 Beschäftigten. Kurz vorher kündigte ihnen allerdings Firmenchef Erwin Müller persönlich an, dass er diesen Tochterbetrieb und damit ihre Arbeitsplätze an ein Logistikunternehmen auslagern werde, weil der Krankenstand zu hoch sei. So wird es also weiterhin bei Müller keine Betriebsräte geben, die sonst auch bei Krankheitsfällen eine wichtige vermittelnde Funktion haben.
Arcandor, so heißt das Konglomerat aus Karstadt, Kaufhäusern, dem Quelle-Versand und dem Reisekonzern Thomas Cook. Thomas Cook ist die einzige Sparte, die bei Arcandor noch Geld verdient. Der Konzern kommt seit Monaten nicht aus den Schlagzeilen raus. Erst vor kurzem wurden die Hertie-Warenhäuser teils geschlossen, teils verkauft. Jetzt stehen offenbar neue harte Einschnitte an. Für morgen wurde überraschend der Aufsichtsrat zusammengerufen. Christian Beckmann.
Das Sanierungskonzept, das der Aufsichtsrat morgen absegnen soll, hat es nach einstimmigen Presseberichten in sich. Arcandor in Essen vereint die Karstadt Warenhäuser, den Versandhandel mit Quelle und das Thomas Cook Touristikunternehmen. Wie schlimm es um die Arcandor AG steht, wird daran deutlich, dass sie wahrscheinlich ihre Flaggschiffe unter den Karstadt Warenhäusern verkauft. So deuten Informationen aus dem Konzern an, dass schon bald für das berühmte KDW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München Käufer gesucht werden sollen. Allein im KDW werden täglich 50.000 Kunden von 2.000 Mitarbeitern bedient. Als der neue Vorstandsvorsitzende Karl-Gerhard Eick im Februar Arcandor von seinem Vorgänger Thomas Middelhoff übernahm, hatte der frühere Bertelsmann-Boss dem Ex-Telekom-Finanzchef eine Bilanz vorgelegt mit 746 Millionen Euro Verlust und einem Schuldenstand von über 1 Milliarde Euro. Als Eick dann vor einem Monat zum ersten Mal vor seine Aktionäre trat, überwog die Vokabel schwierig. Klar sei, so Eick, dass gewaltige Baustellen zu bearbeiten seien. Auf Verkäufe schloss der 55-jährige Finanzmanager schon da ausdrücklich nicht aus. Bereits im Juni sind Verbindlichkeiten von 650 Millionen Euro fällig. Um neue Kredite von 800 Millionen Euro und eine Kapitalerhöhung soll es morgen im kurzfristig einberufenen Aufsichtsrat gehen. Mit Stellenabbau und Standortschließungen will der Konzern künftig mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr einsparen. Bekommt Eick für seine Pläne kein grünes Licht, wäre auch eine Insolvenz möglich, vermuten Bankenvertreter.
Das wohl größte politische Projekt der derzeitigen Hamburger Stadtregierung ist eine Schulreform. CDU und GAL wollen die Grundschule von 4 auf 6 Jahre verlängern und damit eine 6-jährige Einheitsschule einführen. Das finden zwar viele Fachleute längst überfällig und überaus sinnvoll, viele Eltern aber sind von dem Konzept und seiner Umsetzung alles andere als überzeugt. Heute Vormittag sind tausende Eltern und Schülern gegen den Senat in Hamburg auf die Straße gegangen. Katrin Erdmann.
Bei strahlend blauem Himmel sind heute Vormittag mehr als 4000 Gegner der geplanten Schulreform des schwarz-grünen Senats durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Viele Kinder hatten sich eigens ein T-Shirt für den heutigen Tag bemalt, so wie der 11-jährige Lennart.
Also ich habe draufstehen, bitte stoppt diese Schulreform. Ja, und hinten noch, Inne-Mene-Meck, diese Schulreform muss weg.
Andere hatten Transparente dabei, auf denen stand, keine Profilierung auf Kosten der Kinder. Wir sind keine Versuchskaninchen.
Mir stört daran, dass es einfach zu schnell geht, dass die Schulen keine Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln.
Ich demonstriere hier, weil meiner Meinung nach die Reform überflüssig ist, da wir nicht strukturell was ändern sollten, sondern das Pädagogische ändern sollten.
Weil ich möchte, dass man mehr Zeit hat, sich zu überlegen, wo man hingeht.
Ich bin ja nicht prinzipiell gegen die Primarschule, aber ich möchte aber die Entscheidung selber treffen, wann ich mein Kind, ob ich ihn nach der 4. Klasse oder nach der 6. Klasse letztendlich auf die weiterführende Schule gebe. Und diese Gleichmacherei, die teile ich überhaupt nicht mit der Politik und dagegen wehre ich mich.
Zu dem 2-stündigen Protestmarsch hat ein Netzwerk aus 10 Initiativen von Eltern, Schülern und Lehrern aufgerufen. Ihre Interessen sind sehr unterschiedlicher Natur. Sie reichen von der Forderung nach einem kompletten Stopp der Reform bis hin zu einer stufenweisen Einführung der Primarschule. Bereits ab kommendem Jahr sollen die Kinder 6 Jahre lang gemeinsam lernen. Mit ihrer Demonstration wollen alle jedoch eines, ein Zeichen setzen.
Dass Frau Gül schwach wird, dass sie merkt, dass es nicht einfach so durchsetzbar ist. Man hat das Gefühl, es ist eine rein politische Entscheidung, die jetzt in der Legislaturperiode durchgedrückt werden muss.
Wir wollen erreichen, dass die Hamburger Bürger, die Hamburger und Hamburgerinnen aufwachen und mit für eine gute Schule kämpfen, aber nicht mit unseren Kindern als Versuchskaninchen.
Weil diese Bildungspolitik, wie sie von Frau Götsch gefahren wird, völlig strukturlos ist. Es ist überhaupt kein durchdachtes Konzept dabei. Es sind weder die Lehrer noch die Schüler im Boot. Das ist alles großer Murks, das ist alles Mist, das kann man vergessen.
Kurzzeitig unterbrochen wurde der Demonstrationszug auf seinem Weg vom Gänsemarkt zum Hamburger Rathaus durch rund 100 Gegendemonstranten.
Wir wollen lernen, und zwar zusammen. Wir wollen lernen.
Auf dem Rathausmarkt bezeichnete anschließend der Schauspieler Sky Dumont die ganze Reform als Schlamperei und forderte vom Bürgermeister, die Reform zurückzunehmen.
Herr von Beust, sagen Sie, yes, we can!
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Neues von der Piratenfront. Mittlerweile vergeht kaum noch ein Tag, an dem wir nicht aus Afrikas wildem Osten berichten. Die Piraten, die vor der Küste von Somalia ihrem einträchtigen Handwerk nachgehen, lassen sich offenbar weder von Patrouillen noch von kurzfristigen Rückschlägen anhalten. Wim Dorenbusch fasst den Tag auf See zusammen.
Die Ereignisse im Golf von Aden überschlugen sich im Laufe des Tages. Erst konnte ein niederländisches NATO-Einsatzkommando am Vormittag einen Piratenangriff erfolgreich abwehren, mehrere Geiseln befreien und die Seeräuber ergreifen. Doch kurz darauf schlugen die kriminellen Banden wieder zu. Ein belgisches Schiff fiel im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste in die Hände einer anderen Piratengruppe. Die niederländische Fregatte des Seven Provinzien hatte ein Fischerboot aus dem Jemen verfolgt, das zuvor von den Piraten gekapert worden war. Mit diesem Segelboot wollten sie dann als Mutterschiff einen griechischen Tanker entern. Das Kriegsschiff nahm offenbar die Piraten unter Beschuss, nachdem diese den Tanker mit Schnellfeuergewehren und Propellergranaten angegriffen hatten. Einzelheiten über mögliche Opfer sind nicht bekannt. Ein NATO-Sprecher bestätigte jedoch, dass 20 jemenitische Fischer befreit und 7 Piraten vorübergehend festgenommen werden konnten. Die NATO habe nicht das Recht, Gefangene zu machen, erklärte der Sprecher, da sich weder unter den Opfern noch unter den Tätern niederländische Staatsbürger befunden hätten, habe man die Piraten wieder freilassen müssen. Der belgische Frachter ist den Freibeutern etwa zur gleichen Zeit auf dem Weg zu den Seychellen ins Netz gegangen. Aus Piratenkreisen heißt es, man habe das Schiff und seine 10-köpfige Besatzung unter Kontrolle gebracht. Ein belgischer Regierungssprecher erklärte, dass das Schiff etwa 600 Kilometer vor der somalischen Küste einen Notruf abgesetzt habe, bevor der Funkkontakt abgerissen sei. Auch das NATO-Kommando bestätigte inzwischen die Entführung. Der Frachter hatte Baumaterial geladen. Unter den Geiseln befinden sich offenbar auch 7 europäische Besatzungsmitglieder. Die Piraten wollen das Schiff nun offenbar in die somalische Hafenstadt Haradere manövrieren. Dort werden derzeit mindestens 15 Schiffe und etwa 300 Besatzungsmitglieder festgehalten, um von den Reedereien Lösegelder in Millionenhöhe zu erpressen.
Was ist von einer Polizei zu halten, die ein sehr eigentümliches Verhältnis zur Wahrheit pflegt? Viele Londoner werden spätestens seit heute wieder in ihren Zweifeln bestätigt. Es geschah am 1. April. Tausende Menschen demonstrierten gegen den G20-Gipfel. Ein 47-jähriger Mann kam während der Demonstration ums Leben. Und erst hieß es, er habe einen Herzinfarkt erlitten. So klang das auch noch nach der Obduktion. Scotland Yard erklärte, wir haben mit dem Tod nichts zu tun. Doch dann kamen Videos, die zeigten, wie Polizisten den an der Demonstration unbeteiligten Mann von hinten angriffen. Und jetzt wurde die Leiche ein zweites Mal obduziert. Ergebnis, es war kein Herzinfarkt, sondern es waren innere Verletzungen, die den Tod herbeiführten. Scotland Yard wieder im Zwielicht. Ralf Borchert aus London.
Durch das neue Obduktionsergebnis gerät Scotland Yard noch stärker unter Druck. Zunächst hatte die Polizei behauptet, mit dem 47-jährigen Ian Tomlinson vor dessen Tod gar nicht in Kontakt gekommen zu sein. Beamte seien während der G20-Proteste von Demonstranten auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam gemacht worden. Beim Versuch, ihm zu helfen, seien die Polizisten mit Flaschen beworfen worden. Später habe man nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Obduktionsergebnis: Herzinfarkt. Dann war ein Amateurvideo aufgetaucht, das deutlich zeigt, wie ein Polizist Tomlinson mit dem Schlagstock von hinten in die Beine trifft und heftig zu Boden stößt. Der Polizist wurde vom Dienst suspendiert, eine unabhängige Polizeikommission begann mit Untersuchungen und ordnete eine zweite Obduktion an. Diese hat nun ergeben, Tomlinson starb nicht an einem Herzinfarkt, sondern an Blutungen im Unterleib. Die Familie des Verstorbenen ist schockiert. Es lastet sehr viel Druck auf der Familie. Meine Schwestern und meine Mutter leiden sehr, sagt der Stiefsohn des Verstorbenen, Paul King. Wir wollen nur die Wahrheit und hoffen, die unabhängige Polizeikommission ermittelt weiter. Die Kommission gab am Abend bekannt, der betroffene Polizist sei nun unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung befragt worden. Noch ist auch das zweite Obduktionsergebnis vorläufig, doch nach Ansicht des Rechtsanwalts der Familie wird eine formelle Anklage des Polizisten immer wahrscheinlicher. Die zunächst falschen Angaben der Polizei erinnern viele Briten an den Fall Jean-Charles de Meneses vom Juli 2005. Kurz nach den tödlichen Terroranschlägen auf Bus und U-Bahn in London hatte ein Antiterrorkommando den völlig unschuldigen Brasilianer mit Kopfschüssen getötet. Die wahren Umstände hatte die Polizei ebenfalls erst nach und nach zugegeben. Der damalige Scotland Yard-Chef Ian Blair musste zurücktreten und seinem Stellvertreter Paul Stevenson Platz machen. Dieser ist nun mit dem Fall Tomlinson konfrontiert.
Very damaging indeed for the Metropolitan Police.
Das ist absolut schädlich für den Ruf der Londoner Polizei, die dachte, mit dem Jahr 2009 ein neues Kapitel aufschlagen zu können, sagt June Kelly, die den Fall für den britischen Rundfunk BBC recherchiert. Und was besonders bemerkenswert ist, nichts wäre im Fall Tomlinson ans Tageslicht gekommen, wenn nicht Passanten all die Filmaufnahmen gemacht hätten.
If there hadn't been all those cameras on the streets.
Insgesamt sind zum Verhalten der Polizei bei den G20-Demonstrationen 145 Beschwerden eingegangen. Mitte der Woche war ein zweiter Polizist vom Dienst suspendiert worden, weil er, wiederum auf einem Amateurvideo erkennbar, eine Demonstrantin mit der Hand ins Gesicht und mit dem Stock in die Beine geschlagen hatte. Zudem hatte der Beamte offenbar bewusst seine Kennnummer verborgen.
One of the things which is so important in this country is the basis of confidence and trust between the police and the public.
Etwas sehr, sehr Wichtiges in diesem Land ist das grundlegende Vertrauen zwischen Polizei und Öffentlichkeit, sagt Chris Hune, Innenexperte der oppositionellen Liberaldemokraten. Und wenn die Polizei sich schämt oder es bewusst vermeidet, ihre Kennnummern zu tragen, dann zerstört dies das Vertrauen, das für gute Polizeiarbeit in Großbritannien notwendig ist.
Bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, sterben jedes Jahr Hunderte von Menschen im Mittelmeer. In völlig unzureichenden Booten versuchen sie, das Meer zu überqueren, geraten in Seenot. Und wenn sie gerettet werden, dann fängt für die Retter der Ärger erst an. Der Kapitän der Pinar, ein Containerschiff, hat 154 Menschen aufgenommen. Sein Pech, er war zwischen italienischem und maltesischem Gewässer unterwegs. Jetzt streiten sich Italien und Malta darüber, wer die Geretteten aufnimmt. Timmann Kleinjung.
Der Fall erinnert an die Geschichte der deutschen Kap Anamur. Das Rettungsschiff hat im Sommer 2004 im Mittelmeer 37 Flüchtlinge aufgenommen. Diese durften aber erst 21 Tage später in Sizilien an Land gehen, weil Italien zunächst die Bundesrepublik in der Pflicht sah. Seitdem hat sich das Flüchtlingsproblem im Mittelmeer deutlich verschärft. Im vergangenen Jahr registrierte Italien an den Küsten insgesamt 36.900 illegale Einwanderer. Das sind 75% mehr als im Vorjahr. Und offensichtlich ist Italien nicht mehr bereit, diese Last alleine zu schultern. Seit zwei Tagen streiten Malta und Italien um die Aufnahme der Pina, die mit 154 Menschen an Bord vor der Küste Lampedusas ankert. Italiens Innenminister Roberto Maroni lehnt jede Verantwortung ab. Er sieht Malta in der Pflicht, die Flüchtlinge aufzunehmen und spart nicht mit Kritik an der maltesischen Regierung, die jede Verantwortung für die Rettung von Flüchtlingen auf Italien abwälze. Malta soll endlich die Verpflichtungen erfüllen, die es mit der Unterschrift unter internationale Verträge eingegangen ist, schimpft der italienische Innenminister. Sein maltesischer Kollege Carmelo Mifsud wehrt sich und sagt, Malta könne doch nicht Flüchtlinge aufnehmen, die unmittelbar vor italienischen Küsten gerettet worden sind. Die Pina, ein türkisches Containerschiff, hatte am Donnerstag die Afrikaner an Bord genommen, nachdem sie einem entsprechenden Notruf der maltesischen Behörden Folge leistete. Und während sich Italien und Malta darüber streiten, wer für die Aufnahme der Flüchtlinge zuständig ist, verschlechtert sich deren Situation zusehends. Laura Boldrini, die Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Der Kapitän hat mir gesagt, dass da einige Personen sind, die dringend medizinische Hilfe brauchen. Und viele von ihnen haben auch große Angst, dass sie wieder nach Afrika zurückgebracht werden. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge appelliert deshalb an Italien und Malta, sich zunächst über die Aufnahme der Flüchtlinge zu verständigen und dann ein System zu finden, das die Aufgaben gerecht auf beide Länder verteilt. Das Flüchtlingshilfswerk will sich nicht in den Streit zwischen den beiden Ländern einmischen. Es sei schwierig festzustellen, so Boldrini, wer recht habe. Die Rettungsaktion fand 45 Seemeilen vor der Südküste Lampedusas statt. Die Insel ist italienisches Territorium. Der Einsatz aber wurde von der maltesischen Küstenwache koordiniert. Wir wünschen uns, dass die Blockade beendet wird, aber es liegt nicht in unseren Händen, irgendetwas zu entscheiden. Wir haben an beide Länder appelliert, weil wir glauben, es ist zuerst wichtig, dass die Schiffbrüchigen an Bord angemessen versorgt werden. In der Nacht wurden den italienischen Behörden erneut Boat People vor ihren Küsten gemeldet. Ein Handelsschiff hat das Boot mit 300 Menschen an Bord gesehen. Sofort hat sich die italienische Küstenwache auf den Weg gemacht und die Flüchtlinge sicher in den Hafen von Pozzallo im Süden Siziliens transportiert. In diesem Fall fühlt sich Italien für die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge aus Afrika zuständig.
Nach dem Wahlsieg von Barack Obama wollen die USA eigentlich ihr eisgekühltes Verhältnis zum Iran verbessern. Aus Teheran kommt aber heute ein eiskalter Hauch, der die Entspannungsbemühungen wohl stark beeinträchtigen wird. Ein iranisches Gericht hat nämlich die Journalistin Roxana Serberi zu 8 Jahren Haft wegen Spionage verurteilt. Sie hat aber nicht nur einen iranischen, sondern auch einen US-Pass und war für englische und amerikanische Medien tätig. Kilian Pfeffer.
Die Journalistin Roxana Sabri ist in Iran zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr wird vorgeworfen, für die USA spioniert zu haben. Das hat der Anwalt von Sabri in Teheran bekannt gegeben. Das Gericht kam außergewöhnlich schnell zu seinem Urteil. Die Verhandlung hatte erst am Mittwoch vergangener Woche begonnen. Der Fall wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Ein Justizsprecher sagte, Sabri habe bei den Abschlussplädoyers am vergangenen Montag die Gelegenheit gehabt, sich vor Gericht zu verteidigen. Sabris Anwalt hat angekündigt, das Urteil anzufechten. Ursprünglich hatte Sabri wegen Spionage sogar die Todesstrafe gedroht. Die 31-jährige Journalistin besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft für Iran und USA. Iran akzeptiert doppelte Staatsbürgerschaften allerdings nicht. Sabri war im Januar festgenommen worden und saß im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran ein. Im März hatten die iranischen Behörden erklärt, Sabri sei 2006 der Presseausweis entzogen worden. Seitdem habe sie illegal als Journalistin gearbeitet. Ursprünglich hatten die Behörden Sabri vorgeworfen, Alkohol gekauft zu haben. In Iran ist das streng verboten. Anfang April wurde die Reporterin dann wegen Spionage im Auftrag der USA angeklagt. Die Regierung in Washington bezeichnete die Anschuldigungen als grundlos. Der Fall droht, die jüngste Annäherung zwischen Iran und den USA zu überschatten. US-Außenministerin Hillary Clinton sagte, sie sei tief besorgt und fordere die sofortige Freilassung der Journalistin. Dafür haben sich auch mehrere Menschenrechtsorganisationen eingesetzt, unter anderem Amnesty International. Sabri lebt seit 6 Jahren in Iran. Sie hat für die amerikanischen Sender NPR und Fox News gearbeitet, außerdem für die britische BBC. Im Moment ist auch Sabris Vater in Teheran. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Sabri ein falsches Geständnis abgelegt habe, um freigelassen zu werden. Außerdem sei er schockiert über das harte Urteil, er habe auf mehr Milde gehofft. Er wolle so lange in Iran bleiben, bis seine Tochter frei sei. Sie sei gerade dabei, ein Buch über Iran zu beenden und habe in diesem Jahr in die USA zurückkehren wollen.
Es ist Samstag, Uli Schäfer ist im Studio, das heißt Fußball-Bundesliga. Heute gab es 6 Spiele. Wie sind die Partien ausgegangen?
Ja, der VfL Wolfsburg liegt weiter auf Kurs Richtung Meisterschaft. Wolfsburg gewann gegen Bayer Leverkusen 2:1. Torjäger Grafitsch machte seine Treffer 21 und 22. Und das 2:1 war der 10. Sieg in Serie für das Team von Trainer Felix Magath.
10 Spiele hintereinander zu gewinnen, das gab es, glaube ich, so nie in der Bundesliga. Wir sind die Ersten, insofern muss man dieses einmalige Erlebnis richtig bewerten. Man muss dankbar sein für das, was wir erreicht haben, aber mehr auch nicht.
Kleiner Schönheitsfehler, Borussia Mönchengladbach hat 87 auch schon mal 10 Spiele in Serie gewonnen. Aber in der Tabelle liegt Wolfsburg mit 57 Punkten an der Spitze. Der Tabellenzweite Bayern München bleibt Wolfsburg mit 54 Punkten aber auf den Fersen. Die Bayern siegten bei Arminia Bielefeld durch ein Tor von Toni mit 1:0. Tabellendritter mit 51 Punkten ist zumindest bis morgen der VfB Stuttgart. Stuttgart gewann beim 1. FC Köln 3:0. Alle 3 Tore erzielte Mario Gomez. Auch Borussia Dortmund bleibt auf Erfolgskurs. Der BVB feierte mit dem 2:0 in Bochum seinen 4. Sieg in Serie. Borussia Mönchengladbach steckt dagegen als Drittletzter weiter im Tabellenkeller. Gladbach unterlag in Frankfurt 1:4. Außerdem trennten sich Schlusslicht Karlsruhe und Hoffenheim unentschieden 2:2. Zum Abschluss des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga trifft der Hamburger SV morgen auf Hannover 96 und Hertha BSC Berlin empfängt Werder Bremen. Zur Formel 1. Sebastian Vettel aus Heppenheim startet morgen beim Großen Preis von China in Shanghai von der 1. Position. Vettel war heute in seinem Red Bull der schnellste in der Qualifikation. WM-Spitzenreiter Jenson Button geht in seinem Brawn GP nur als 5. ins Rennen. Williams-Pilot Nico Rosberg startet vom Platz 7. Das Rennen beginnt morgen früh um 9 Uhr deutscher Zeit. Und zum Schluss die Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga vom 28. Spieltag. Der Tabellenzweite HSV Hamburg besiegte die HSG Nordhorn 36:32. Der TV Groß Greifswaldstadt unterlag der SG Flensburg-Handewitt 30-36. Der TSV Dormagen und GWD Minden trennten sich 23-23. Die Rhein-Neckar-Löwen besiegten Melsungen 43-31. Spitzenreiter Kiel spielt morgen beim TBV Lemgo. Den Kielern reicht da ein Unentschieden, um vorzeitig deutscher Meister zu werden.
Und damit endet das Echo des Tages. Mein Name ist Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.